Crisis? What Crisis? 11. Staffel. Werte. Orientierung oder Hindernis? Folge 11. Werte unter Druck.
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, What Crisis? Und Sven Adomat, Uwe Dotzlaff, Manfred Stockmann, wir drei setzen immer noch in dem Thema, ob Werte noch immer eine Orientierung geben oder ob sie eher ein Hindernis darstellen. Und sehr viele theoretische Ansätze scheinen wunderbar zu funktionieren. Doch, wir haben auch schon in der einen oder anderen Folge gehört, naja, es läuft halt nicht immer ganz so rund und manchmal gibt es auch Schwierigkeiten. Und drum haben wir diese Folge mal mit Werte unter Druck benannt. Denn auch dann können Werte zeigen, was sie können, wenn sie nicht nur für populäre und für sehr angenehme Entscheidungen sorgen, sondern wenn es auch mal darum geht, Grenzen zu setzen oder auch mal dem einen oder anderen, Anführungszeichen, wehtun zu müssen oder, ja. Uwe, du hattest da ein schönes Beispiel eines Unternehmers.
Ja, ich weiß nicht, ob das so an den Anfang passt, weil es Werte unter Druck. Ich habe einen Unternehmer, der schon sehr, sehr lange darüber spricht, dass es logisch, sinnvoll und zielführend wäre und auch für den Fortbestand des Unternehmens notwendig wäre, das Unternehmen zu verkleinern. Oh. Sprich, zu verkleinern klingt jetzt niedlich, sich auch von dem einen oder anderen Mitarbeiterin, / Mitarbeiterin, zu trennen. Oh. Und dann zu sagen, was mache ich denn dann mit all unserem Commitment, dass wir mitarbeiterorientiert sind, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen, dass wir immer wieder neue Herausforderungen meistern auch. Und die Entscheidung hat er jetzt so lange hinausgeschoben, bis die Entscheidung sich selbst entschieden hat, weil es unabdingbar geworden ist. Und auch die Mitarbeiter selber das Gefühl haben, es geht so nicht weiter. Und das ist das Problematische dabei. Wer ist dann am Ende des Tages Herr des Verfahrens? Ist es wohlgelitten, dass der Mitarbeiter entscheidet, dass er dann doch weggeht? Oder ist es vielleicht eine gemeinsame Entscheidung auch im Team?
Aber ich finde es spannend, weil es für mich eine Grundsatzfrage ist, die man für sich selbst beantworten versuchen sollte. Also am Ende des Tages, wer denkt, was und wen er beeinflusst. Für mich ist immer eine große Frage, nehme ich die Perspektive ein, eines Unternehmens als ein bestehendes System? Das heißt, alles, was ich tue, soll dieses bestehende System beeinflussen? Oder nehme ich die Perspektive ein, ja, das Unternehmen ist irgendwie schon ein System, aber da sind Menschen einzeln drin und ich will einzelne Menschen beeinflussen und deren Situation. Und für mich ist das so ein Klassiker, dass, wenn ich die Perspektive in dem Fall auf das Unternehmen lege und sage, das Unternehmen kann nur überleben als System, wenn wir uns von Mitarbeitenden trennen, dann ist das aus der Unternehmensperspektive die mega beste Entscheidung, das zu tun. Wenn ich das aus der einzelnen Personenperspektive mache, dann werde ich x Leute in eine schlechtere Situation bringen, als sie vorher waren. Und genau in diesem, ich finde, in diesem Clash dieser zwei Sichtweisen sind wir ja immer unterwegs. Also was ist eigentlich die relevante Perspektive? Wir im Gesundheitsmanagement kennen das par excellence. Es gibt super viele Leute, die wollen die einzelne Person beeinflussen. Das kann aber für mein Unternehmen total uninteressant sein. Ja, also es kann eben sein, dass dieses Thema den einzelnen Menschen in den Blick zu nehmen, organisational ein Quatschweg ist.
Ja. Was, ich würde eine dritte
Das war ein geneigter Zuhörer, der sich hier meldete, anscheinend.
Ich würde gerne eine dritte Perspektive aufmachen. Die Perspektive heißt, ich bin das Unternehmen. Es ist mein Herz, es ist mein Lebenstraum. Es ist die Erfüllung all dessen, was in unserer Familie schon Tradition hat, was wir schon ganz lange wollen. Also diese Perspektive, einfach sagen, ich will nicht sagen der Starrsinn, aber dieser Blick darauf, dieses Unternehmen ist mein Leben, ich bin das.
Aber das ist die durch den Unternehmer jetzt in deinem Fall.
Ja, das kann aber auch die sein durch den Mitarbeiter. Also über Generationen sind die Mitarbeiter bei mir. Es ist mein Unternehmen. Ich bin da in dem Unternehmen, weil, was weiß ich, und man kann solchen Mitarbeitern ja oft sehr viel mehr abverlangen oder zumuten, oder sie muten sich selbst auch mehr zu, weil sie in der Tradition verbunden sind, weil sie der Loyalität von über Generationen vielleicht sogar aufgesogen haben. Das muss nicht zwingend die Perspektive des Unternehmers sein. Es kann auch die Perspektive auch in unserer Zeit jetzt noch, in der Zeit der Schnelllebigkeit, von Menschen, die im Unternehmen abhängig beschäftigt sind, sein.
Könnte das auch so ein Thema, ja, ich fühle mich eher in diesem Zwang, gesellschaftlich in einer bestimmten Form agieren zu müssen. Also gar nicht, ich bin selber so unbedingt hundertprozentig davon überzeugt, aber in dem Kontext, weil wir haben ja auch immer gesagt, wir wirken nach außen, wollen ein bestimmtes Image vielleicht auch halten, einen bestimmten Eindruck halten, dass da ein Druck auch mit erzeugt wird, in einer bestimmten Art handeln zu müssen, so wie man es glaubt, ohne dass das wirklich vom Umfeld so erwartet würde, weil die ja auch gar nicht den Einblick in die Details haben, oftmals in das, was im Intern läuft.
Aber also für mich, ich bin so ein bisschen gerade verloren da drin, wenn wir das auf eine Werte und auf Moral beziehen, in diesem konkreten Beispiel, Uwe, was du reingebracht hast. Und ich hau jetzt einfach mal ein paar rein. Also rein theoretisch ist zum Beispiel, ich will immer Risikominderung für den Fortbestand meines Unternehmens machen, wäre so ein Kompass. Wenn ich den halte, also wenn ich immer Risiko möglichst klein machen will, dann ist das ein Kompass, den ich habe. Eine hohe Leistungsfähigkeit, also Outcome des Performance des Unternehmens, könnte so eine Kompasssache sein. Gleichzeitig könnte ich aber sagen, ich übernehme Verantwortung für diese Dinger und für meine Menschen, sind vielleicht zwei Komponenten in meinem Unternehmen, ist ein Wertekompass. Fairness ist ein Wertekompass. Ja. Wenn ich die jetzt alle zugrunde lege, dann kann ich doch diesen Prozess bewerten von außen. Oder nicht? Also das müsste doch funktionieren. Und dann komme ich natürlich immer, je nach Perspektive, vielleicht auch mal zu widersprüchlichen Erkenntnissen. Also ne, gerade wenn wir jetzt über eine Kündigung reden, dann trifft es immer die Falschen und es wird vielleicht auch ein Schicksal herausgefordert. Aber auch das könnte ich sehr fair, sehr vertrauensvoll und für eine hohe Leistungsfähigkeit meines Unternehmens machen.
Aber Manfreds Frage ging in eine andere Richtung, ne? Zu sagen, wie nimmt die Umwelt mich da, mein Umfeld mich dabei wahr?
Ne? Das könnte ein Aspekt einer Entscheidung sein. Das heißt, nicht ist es so, sondern wieso fällt es jemandem schwer, jetzt weil er glaubt, seine Werte jetzt irgendwie verraten zu müssen.
Ja.
Oder weil er, so wie Sven gesagt hat, es gibt im Endeffekt auch manchmal konkurrierende Werte oder Ereignisse, und dann heißt es halt auch, Werte zu priorisieren, ist jetzt das Erhalten des Unternehmens für 80% der Belegschaft die wertvollere Entscheidung, als für 100 Mitarbeiter ins Risiko zu gehen, dass vielleicht 50 hinterher entlassen werden müssen, weil ich die Entscheidung nicht getroffen habe, ne?
Wir haben in der letzten Folge ja gerade über diesen moralischen Manager gesprochen, der sich auch an der Bühne bewegt. Ne? Ja. Wenn wir auf der Bühne mal bleiben, er bewegt sich natürlich im Team auf dieser Bühne, er bewegt sich aber auch einer Bühne, die ringsrum um das Unternehmen da ist. Ne? Wenn ich also das Signal sende, aha, und der ist nicht in alle Prozesse, so wie du sagst, auch eingebunden. Ne? Die machen das verträglich und gemeinsam und ich will nicht sagen beinahe freundschaftlich oder so, aber doch logisch und sehr menschlich und ethisch und all diese Dinge. Aber da ist das Umfeld nicht eingebunden. Und jetzt passiert etwas, was in unserer Gesellschaft ja zunimmt, was wir ja alle sehen, nicht die wohlwollende Wertung dessen, was der andere tut, ist Mittelpunkt unseres Handelns, sondern sehr oft spielen Dinge wie Neid, Gier, Missgunst. Siehst du, habe ich doch gewusst, fährt immer das größere Auto und der hat sich immer übernommen und der hat, aber es ist, sind ganz andere Dinge, die da stattgefunden haben. Also von außen kommt etwas rein oder wird etwas gedeutet, was im Unternehmen gar nicht vorhanden ist, aber durch die anderen wahrgenommen und multipliziert.
Aber ich sehe kein Aber. Ich sehe jetzt, also wenn, ich würde nochmal wieder zurück zu der Idee kommen. Es soll ja der Wert transportiert werden. Diese Entscheidung ist verantwortungsvoll.
Ja.
Diese Entscheidung ist fair.
Ja.
Ja, um mal zwei grundlegende Werte damit reinzunehmen. Das soll ja transportiert werden. Das heißt, jetzt ist ja die große Frage, bei allen Bewertungskriterien, die andere anlegen, muss das am Ende rauskommen. Und ich muss auch noch überlegen, wer das so bewerten soll.
Ja.
Das ist ja der Job to do. Also innerhalb meines Unternehmens, wenn ich will, dass, also wenn ich gehe jetzt mal davon aus, die Hypothese ist, diese Verantwortung, also es war da verantwortlich, es war da Fairness drin, diese Entscheidung ist vor diesem Hintergrund getroffen worden, sorgsam abgewogen worden und dann treffe ich die. Okay. Und die ist nicht schön für keinen. Das wäre so, ne, das wäre so der Rahmen. Jetzt müssten wir ja überlegen, wann habe ich genug Masse erreicht in meinem Unternehmen, dass alle sagen, ja, war fair. Ja, ich habe trotzdem Vertrauen und das hat zum Schutz des Unternehmens beigetragen. Das ist ja eigentlich der spannende Teil, wenn ich nur ins Unternehmen reingucke, also wenn ich nur diesen Teil nehme. Du hast es jetzt ja für uns gerade nochmal schwerer gemacht, indem du gesagt hast, das wird auch von außen bewertet.
Ja.
Aber ich nehme erstmal die innere. Und da wäre ja ganz klassisch, in der Theorie wären wir wieder bei, ich muss an diesem magischen Drittel bleiben. Das heißt, irgendwo so um 30% meiner Belegschaft müssen unterschreiben, dass diese Kriterien gegolten haben dafür. Dann kann ich die Masse meines Unternehmens beeinflussen. Hört sich böse an. Aber dann wird diese Meinung, die ja immer noch, also da könnten immer noch 75% eine andere Meinung oder unterschiedliche Meinungen, aber 30% folgen der Idee. Dann habe ich eine Chance, dass das zum Narrativ wird in dem Unternehmen.
Heißt aber noch lange nicht, dass es auch nach außen hin so wahrgenommen wird. Und unterstellt ja, dass die nach außen hin dem zustimmen, weil es logisch sinnvoll zielführend erscheint und weil jetzt die herrschende Meinung sich in diese Richtung entwickelt, heißt noch lange nicht, dass die dann nicht in einer anderen Umgebung, sprich Fußballverein in der Kneipe, im Bus, in der Bahn, beim Arbeiten, bei der Arbeitsagentur, plötzlich zu einer anderen Erkenntnis kommen, weil.
Also, weil da die 30% nicht erreicht sind.
So ist das.
Ja, aber das ist die Herausforderung. Also, ich müsste in jeder Gesamtgruppe, die ich beobachten möchte, ich ungefähr diese 30% erreichen und danach wissen wir, danach ist es so ein Prozess, der sich selbst ernährt und exponentiell abgeht. Ja. Also wer Beispiele dafür haben will, der braucht nur in die Politik zu schauen, da funktioniert es auch ganz gut. Wenn genug Vollidioten zusammenkommen, kann man Vollidioten-Ideen nach vorne treiben.
Ja. Das ist immer, was ich am meisten, am lautesten postuliere und am häufigsten wiederhole, wird zur Tatsache.
Also eine Methode, ne? Genau, 30% sind davon irgendwie überzeugt und dann fängt es an zu runnen und dann läuft das von selbst, dann ist es ein, dann muss in Anführungsstrichen wer anders erstmal wieder so viele Leute hinter sich verfügbar machen, um auch wieder in das Spiel einzusteigen. Und das ist die große Herausforderung. Und das gilt im Systemunternehmen genauso.
Ja. Das haben wir ja auch in anderen Organisationen, ob das jetzt im Sportverein ist oder so, auch dort. Wir haben ja alles, wo gesellschaftlich irgendwie soziale Konstrukte zusammenkommen, in irgendeiner Form, mit irgendeiner Intention, kommen wir immer wieder aufs gleiche Thema, ne?
Aber sowohl intern als auch extern, wenn mir das abgeht, wenn ich diese, wir haben in der Folge vorher darüber gesprochen, über diesem, oder in der vorherigen Folge, über die moralische Person gesprochen, ne? Mhm. Der Grundhaltung geprägt ist durch Fairness und durch Kontinuität und durch Verantwortung und Vertrauen und all diese Dinge. Wenn der das aber abgeht, zu sagen, hey, wenn diese anderen mehr als 30% dann in eine andere Richtung rennen und daraus ein anderes Konstrukt entwickeln, dann werde ich einen Teufel tun, mit den gleichen Instrumenten oder mit der gleichen Methodik dagegen zu halten, sondern ich versuche mit meinen Möglichkeiten das weiter zu beeinflussen. Die sind vielleicht weniger spektakulär.
Und die sind schwieriger vor allen Dingen.
Ja.
Also auch das glaube ich gehört dazu, ne? Wenn man in dieser Modellbildung bleibt, dann brauchst du jetzt wieder jemand, der eine Innovation treibt.
Ja.
Der kriegt enorm viel Gegenwind, ne? Dann kriegst du vielleicht irgendwann mal die ersten Mitstreiter wieder für deine Innovation. Und du musst halt wieder an die kritische Masse. Und wenn wir das jetzt übersetzen in so Unternehmen und in eine klassische Hierarchieform pressen, dann wären wir natürlich bei Vorbildfunktionen, bei Multiplikatorenfunktionen im Unternehmen. Und jetzt wäre natürlich, um eine Mehrheit im Unternehmen zu generieren, muss ich an relevanten Schlüsselstellen, muss ich mir die zu meinen Verbündeten machen. Ja, und das kann man einmal über die Hierarchie machen und das kann man natürlich auch über Redelsführertum machen. Aber uns sollte mal klar sein, dass, das sieht man ja auch in anderen Branchen, ich kann natürlich auch taktisch Redelsführer aus einem Team rausnehmen, um damit wieder eine Masse zu beeinflussen.
Ja.
Im Unternehmen gibt es viele Möglichkeiten, dort tätig zu werden. Aber das ist der, in Anführungsstrichen, theoretische Weg da rein.
Aber jetzt bist du ja in dieser Phase gruppendynamische Prozesse, wie Steuering. Ja. Ne? Und ich habe ja diese, bei dir heißt der Redelsführer, der heißt ja sehr häufig dann einfach informeller Führer. Ne? Das ist nicht der Team.
Multiplikatoren.
Multiplikatoren. Ja, oder so. Aber das ist ja gerade das, was die Sache dann schwierig macht, ne? Weil gerade diese informellen Führer leben möglicherweise ja gar nicht unsere Philosophie, unsere Grundphilosophie der moralischen Person. Oder ja, sie freuen sich möglicherweise darüber, dass jetzt gerade das Commitment zu den bestimmten Werten, das wir gegeben haben, aufgelöst wird. Ohne zu verstehen, ja.
Aber jetzt wäre für mich, das wäre der Punkt, die spielen also nicht fair.
Ja. Natürlich.
Also die spielen nicht fair.
Richtig.
Und ich finde, da beißt sich das Ding hinten in den Schwanz rein. Jetzt hätten wir langfristige Organisationsentwicklung machen müssen. Wir haben keine Leute in unserem Unternehmen, die nicht fair spielen.
Ja.
Du hast ja auch manchmal Opportunisten, die sich immer dem Mainstream eben anschließen, nach dem Motto, da sind die besten Vorteile, ecke ich am wenigsten an, habe ich am meisten
Mitläufer.
Nicht. So, das heißt, damit hätten wir diesem Moral Manager, diese Bühnengeschichte, tut so, als würde er dem Konstrukt zustimmen. Sobald aber dann Wert oder irgendwas unter Druck kommt, Gegenwind, was nicht mehr so ganz bequem ist, dann zack, aus dem System wieder ausscheiden. Ne?
Ja, und jetzt kann ich da wieder voll reinhacken. Jetzt kann ich halt sagen, ja, dann misst doch mal vorher deine Werte zu Compliance und Fairness. Dann weißt du das, wie schnell das in deinem Unternehmen ein Problem wird oder nicht.
Ja. Haben wir ja darüber gesprochen, wie sowas funktioniert. Ich kann mich ja, wir wiederholen uns vielleicht manchmal auch an der Stelle. Jetzt messe ich das und habe ein Ergebnis und glaube daran. Ne? Verlasse mich auch daran. Dann wissen wir alle, dass, wie ich, Manfred hat die ja eben gerade gesprochen, die Fähnchen in den Wind hängen. Wenn ich so ein System mehrfach durchlaufe, weiß ich, was der andere hören will. Oder aber, wenn ich einen Vorteil davon habe, in diese Richtung erstmal so zu tun, als ob, ja, wir unterstellen jetzt mal ganz, ganz niedrige Beweggründe bei so etwas, was in unserer Gesellschaft leider derzeitig ja auch zunimmt, ja, dass also die Umfrage gar nicht mehr die Realität widerspiegelt und auch nicht das, wofür ich vorher vielleicht gestimmt habe. Das heißt,
Einspruch.
Also, ja.
Einspruch. Dann ist es keine gute und saubere Umfrage. Hm. Weil genau dagegen muss die Messmethodik robust sein. Wenn sie dagegen nicht robust ist, ist sie eine schlechte Methode.
Also nicht nur, dass ich gewünschte oder erwünschte Antworten erhalte, ne?
Ja, nicht nur gewünschte, sondern dass ich einfach genau so ein Bias da drin erzeuge, keine Ahnung, Menschen tendieren zur Mitte, ist ja, ne, ein Faktor, der in einer Befragung da reinkommt. Menschen tendieren, wenn sie vorher durch was beeinflusst sind, vielleicht dann genau in das, wohin sie beeinflusst sind. Genau das muss ich durch eine saubere Methodik halt ausschließen. Aber klar, auch hier, jetzt sind wir wieder in der Theorie, in der Praxis habe ich diese Probleme alle handfest. Damit muss ich hantieren und leben, ne? Und du kannst natürlich Stimmung auch manipulieren. Also na klar, du kannst halt jetzt auch deine Befragung vorher so eintrudeln, dass sie eigentlich nur deinem Ziel der Beeinflussung dient. Ist ja auch machbar.
Ich möchte aber nochmal auf dieses Thema Werte unter Druck auch nochmal reinkommen. Also wir haben ja auch festgestellt jetzt schon in diesem Part, ich kann meinen Werten treu sein oder ich bin sogar meinen Werten treu. Trotzdem ist die Entscheidung nicht immer für alle eine angenehme, die ich daraus treffe. Ja. Weil eben bestimmte Werte einen höheren Status haben, also jetzt Überleben eines Unternehmens zum Beispiel höher steht, als 3 Leute entlassen zu müssen oder auch 10% der Belegschaft entlassen zu müssen, weil ich damit 90% einen Arbeitsplatz erhalte.
Ja.
Weil ich damit auch den Kunden, denen ich ja Produkte liefere, eine Zuverlässigkeit garantiere, dass die weiterhin von mir mit Service und allem anderen unterstützt werden. Also von daher ist dieser Wert nicht immer nur ein Kuschelfaktor, sondern der soll ja auch, käme zum Thema Orientierung, was Uwe ja aus der Seefahrt weiß, Leuchtfeuer, ein Punkt sein, an dem ich mich festhalten kann, gerade wenn es mal nicht so ganz schön Wetter segeln oder sowas läuft und damit eben auch das Unpopuläre mal entscheide, aber immer unter einem höheren Ziel, das ich dahinter habe. Und zwar einem ethisch sauberen Ziel dann möglicherweise.
Ja. Punkt.
Punkt. Damit hätten wir doch Werte unter Druck. Dürfen sein, müssen sein. Wichtig ist, nicht einzuknicken, um irgendwas anderes zu tun, aber den Werten beizustehen, aber sie eben zu vertreten. Und dann wird es auch von der Seite, die, sagen wir mal, mit den unpopulären Entscheidungen betroffen ist, meistens besser akzeptiert. Sven, du hattest das ja gesagt, auch dieses, ja, authentisch in dem ganzen Teil mit rüberzubringen und dabei zu stehen, ne? Lassen wir das doch mal dabei, bevor wir uns in die letzte Episode stürzen, die ihr dann noch erwarten dürft zu diesem Thema. Bleibt uns also gewogen, wenn ihr wissen wollt, wie geht denn die ganze Geschichte aus? Denn meistens ist ja erst im letzten Teil wird aufgelöst und da wird der Mörder gefasst oder was auch immer, die große Erkenntnis rausgelassen. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.